Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, Massimo Maio ist hier. Herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochentalk. Wir zeichnen diesen Wochentalk auf an einem besonderen Tag, 5. April 2024. Heute, vor genau 30 Jahren, ist ein großes Kapitel Popkultur zu Ende gegangen.
I'm Kurt Loder with MTV News. Nirvana-Leader Kurt Cobain, an extraordinarily gifted singer, songwriter and guitarist, was found dead in Seattle on Friday morning.
Front-page headlines made Kurt Cobain's death real. For Nirvana fans who didn't want to believe it.
The medical examiner now confirms the body Smith found is that of Kurt Cobain, lead singer of Nirvana, the band that typifies Seattle grunge rock.
Ja, die Grunge-Band schlechthin Nirvana und eher der Held, der Anti-Helden schlechthin Kurt Cobain. Heute vor 30 Jahren hat er sich das Leben genommen und wir schauen uns gleich an, was uns dieser Held, Anti-Held von damals heute noch erzählt, wie sehr seine Musik und Haltung in diese Gegenwart passt. Das werden wir besprechen und wir haben natürlich noch zwei andere Themen, die unsere zwei wunderbaren Gäste mitgebracht haben. Mit dabei ist heute die Theaterregisseurin Simon Dede Ayibi. Herzlich willkommen, Simon.
Hallo.
Du möchtest gerne über Fußball sprechen, Simon, über diese neue Doku, über den ersten FC Union Berlin. Was interessiert dich daran?
Mich interessieren Sportfilme, genauso wie Musikfilme und alles, was irgendwie Backstage passiert oder im Hintergrund passiert und erarbeitet werden muss, damit wir das Spektakel erleben. Ich bin quasi ein Behind-the-Scenes-Showbusiness-Fan und deswegen sind Sportfilme eigentlich auch immer wieder auf meiner Liste. Und der hat es mir tatsächlich jetzt besonders angetan, weil der Film, den wir jetzt gesehen haben, den ich mitgebracht habe, Union, die besten aller Tage, heißt der, ne? Von Anne-Kathrin Händel, der erzählt so ganz leise und unprätentiös. Also es ist eben nicht die Sportfilmerwartung, die erfüllt wird nochmal mit den härtesten und lautesten Szenen, den größten Emotionen. Ich sehe keine Stollen, die den Rasen zerkrachen und keine Fans, die sich in den Armen liegen, sondern ich sehe Büros und Flure und Menschen, die ganz leise und konzentriert, aber mit großer Leidenschaft ihre Arbeit machen. Und das ist damit auch irgendwie so ein Film einfach über Arbeit und Engagement.
Ja, sehr spannend. Das soll quasi der Apparat hinter den Emotionen, wo man da so reingucken darf. Schauen wir uns an, besprechen wir hier. Mal gucken, ob wir den alle gleich geguckt haben. Nämlich mit dabei ist heute auch noch der Kulturjournalist Joachim Henschel. Herzlich willkommen, Joachim.
Hallo.
Du möchtest über das sprechen, wovor viele große Musikerinnen und Musiker gerade Angst haben. KI. Gab einen offenen Brief diese Woche von Musikerinnen und Musikern. Wie ist es bei dir? Sorgst du dich auch um die gute Musik wegen KI?
Nicht so wirklich, weil ich meine, es ist ja noch wir sind noch in einer sehr frühen Phase. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren wahnsinnig viel über generative KI gesprochen und viele haben Horrorszenarien ausgemalt. Andere haben gesagt, naja, das ist einfach die Technologie entwickelt sich, mal schauen, was daraus wird. Erstmal so ein bisschen abstecken. Und also mir wurde das fast ein bisschen zu viel in der letzten Zeit. Mir hing dieses Thema so ein bisschen zu den Ohren raus. Und das merkt man ja immer, dass man dann auch nicht mehr so genau unterscheidet, nicht mehr so genau überlegt, worum geht's denn hier eigentlich? Und genau deswegen habe ich dieses Thema mitgebracht, weil ich finde, wenn man mal genau guckt, worüber die eigentlich sprechen in diesem offenen Brief, das wirft interessante Fragen auf und auch so ein bisschen so eine Handreichung. Woran müssen wir arbeiten? Wie kann das weitergehen?
Das schauen wir uns genau an. Wir haben die Zeit, da jetzt genau drauf zu gucken in unserem Popkultur-Wochentalk. Und ich freue mich, dass Sie auch mit dabei sind und uns zuhören. Was ist Ihr Lieblingssong gerade? Und ist der menschengemacht oder ist der KI gemacht?
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that.
Wonderwall ist dieser Song, gesungen hier von Rihanna. Und der Track hat ziemlich viele, viele Klicks auf YouTube. Immer mehr KI-generierte Musik macht sich breit, wird gehört, wird normal. Rihanna hat diesen Song natürlich nie gesungen, das ist einfach von KI gemacht. Aber das soll jetzt aufhören, dass es immer normaler wird. Das fordert eine ganze Menge von sehr bekannten Musikerinnen und Musikern, die diese Woche einen offenen Brief veröffentlicht haben. So große Leute wie Billie Eilish haben den unterzeichnet, Nicki Minaj, Stevie Wonder, R.E.M., sehr unterschiedliche, aber sehr große Musikerinnen. Und die kritisieren, dass eben menschgemachte Musik verschwinden könnte von den Plattformen zwischen massenhafter KI-Musik und sie kritisieren, dass jetzt schon ihre Musik verwendet wird, ohne Einverständnis, um halt dann irgendwie KI-Modelle zu trainieren. Eine große Frage, eine alte Frage, aber wahrscheinlich noch nie mit so viel prominenter Kritik. Deshalb sprechen wir hier drüber in unserem Popkultur-Wochentalk mit Simon Dede Ayibi und Joachim Henschel. Joachim, sag uns vielleicht nochmal, was genau wird da kritisiert? Was genau, vor was mahnen die in diesem Brief?
Also man muss vielleicht gleich nochmal betonen, dass sie natürlich, und das erklären sie auch am Anfang des Briefes gleich, dass sie natürlich nicht gegen diese Technologie an sich sind. Also das werden sie wahrscheinlich auch deswegen so ein bisschen betonen, weil sie nicht als dystopische Technologieverächterinnen und Verächter irgendwie darstellen wollen. Die sagen, man kann sehr, sehr viel tolle Sachen machen damit und das kann auch die menschliche Kreativität quasi so erweitern und enhancen. Aber dann wird es eben eingeschränkt, nachdem sie das festgestellt haben. Sie sagen, solange es nicht, also wenn es nicht verantwortungsvoll benutzt wird, dann wird es schwierig, dann muss man da eben einschreiten. Und wie immer ist natürlich verantwortungsvoll ein sehr dehnbarer Begriff. Das wird auch nicht näher dann erklärt. Allerdings eine Sache wird sehr, sehr deutlich erklärt, nämlich die, was du gerade auch schon gesagt hattest, dass sie sich dagegen wehren wollen, dass ihr Werk, also quasi von ihrem Copyright, ihr geistiges Eigentum quasi benutzt wird von großen Konzernen, also immer auch natürlich mit diesem Hintergrund, die damit Geld verdienen wollen, um die KIs zu trainieren und eben, sagen wir mal so, ohne dafür irgendwie was zu bezahlen. Wenn man jetzt mal genau guckt, was damit eigentlich gemeint ist, direkt wehren die sich in diesem Brief gar nicht gegen solche Sachen wie das, was wir gerade gehört haben von Rihanna. Also, weil man muss auch sagen, die Leute, die da unterschrieben haben, eben diese ganzen großen Stars von Katy Perry, Norah Jones, auch noch zum Beispiel ganz interessant, die Erbengemeinschaften von Bob Marley und Frank Sinatra haben quasi posthum da auch unterschrieben. Man hat das Gefühl, denen geht es gar nicht so sehr um diese Frage, können wir imitiert werden, weil das sind so etablierte Menschen, die da unterschrieben haben. Für die bedeutet das keine reale Gefahr, also nicht so sehr wie eben für irgendwelche Soundtrack-Komponisten. Man hat das Gefühl, dass in diesem Brief es eher um diese Frage geht, können wir andersrum KI auch als eine neue Einnahmequelle bekommen? Können wir eben mit unserem Werk, mit dem wir schon sehr viel Tantiemen und so weiter generieren, über Streaming-Dienste, über das, wenn eine Coverversion gemacht wird und so weiter, können wir eventuell damit auch noch mehr Kapital verdienen? Und deswegen ist, also so sehr man natürlich auch sagen kann, es ist toll, wenn die großen, erfolgreichen, die eine Reichweite haben, da mal Initiative ergreifen. Und das sind ja 200, die da unterschrieben haben. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Natürlich könnte man sagen, das ist toll, wenn die auch im Interesse der kleineren Künstlerinnen und Künstler hier mal Stellung beziehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat dieser Brief so ein gewisses Geschmäckle, weil es eigentlich so ein bisschen so ist, es geht hier um unsere Interessen quasi so als Großkünstlerinnen und Künstler. Ja. Und eigentlich nur verlieren wir, wenn wir zu lange warten, KI als eine Einnahmequelle für uns.
Den Gedanken hatte ich auch, weil es war so wahnsinnig viele etablierte, viele ältere Musikerinnen und Musiker. Und ich habe mich gefragt, vielleicht ist das für die das größte Problem, weil die damit jetzt halt kein Geld machen können. Aber für jüngere, noch nicht so etablierte, ist das vielleicht gar nicht so? Wie siehst du das, Simon?
Naja, ist es vielleicht gar nicht so. Das ist vielleicht einfach die viel größere Gefahr eigentlich. Und die besteht dann vielleicht nicht nur darin, kriege ich irgendwie noch Tantieme, wenn meine Stimme irgendwas macht, wo ich nicht dabei bin, sondern wird vielleicht schon eine Karriere in einem professionellen Musikbetrieb verhindert, dadurch, dass eben KI schon sehr früh übernimmt. Ne? Also wie wird eigentlich weiterhin Förderung und auch Interesse an neuen Musikerinnen sein, die wir eben noch nicht so kennen? Aber auch, was bedeutet es, wenn mein Werk eigentlich nicht so richtig geschützt ist, wenn ich nicht das Kapital habe, das hinter eben diesen großen Künstlerinnen und diesen Plattenfirmen steht, die dann das eben auch einklagen und eintreiben können?
Mhm. Weil es gerade natürlich für kleinere, für jüngere Künstlerinnen und Künstler, die sind natürlich eher verzichtbar. Da kann man natürlich dann sagen, wenn die jetzt sagen, wir verklagen euch, und es gibt ja auch schon solche Musterklagen in den USA, wenn die dann sagen, wir verklagen euch, wenn ihr unser Werk nehmt, um eure KI zu trainieren, dann sagen die, na, euer Werk brauchen wir eh nicht. Darauf können wir verzichten. Und das ist halt so ein bisschen so dieser feine Unterschied. Weil natürlich kannst du auch ersetzt werden, ohne dass dein Werk quasi da eingefüttert wird.
Ja. Und diejenigen, die sich gerade noch etablieren, vielleicht haben die Möglichkeit, noch kreativer mit KI jetzt umzugehen und sich mit KI zu etablieren.
Das sowieso, klar.
Und dann ist natürlich die Frage, ob jetzt, also wenn es dann zu viele Eindämmungen und Regelungen gibt, das vielleicht auch die kreativen Möglichkeiten eindämmt und man dann eben nicht mehr so frei sich inspirieren lassen kann oder so, weil dann gleich jemand kommt und sagt, nee, das ist jetzt hier, du verstößt gegen irgendwelche KI-Regeln.
Ich meine, das ist natürlich ganz lustig, wenn man sich überlegt, habe ich dich gerade unterbrochen?
Nein, bitte.
Eigentlich wird ja hier was eingeklagt, was alle Künstlerinnen und Künstler, natürlich nicht nur bei Musik, auch beim Autorenschaft, Theater, was weiß ich, das ist ja so, wir werden inspiriert von anderen, das schwebt in der Luft rum, ich höre irgendwie einen Song von Nirvana oder ich lese irgendwie ein Buch von Philip Roth und so weiter und dann denke ich, das inspiriert mich und ich mache dann da was draus. Das ist natürlich, sagen wir noch auf einem anderen Level, als wenn man sagt, diese Inspiration steht irgendwie nutzbar zur Verfügung in irgendeiner Datenbank und ich muss vielleicht sogar noch bezahlen dafür. Klar sind das Unterschiede, aber natürlich ist das dann, da fragt man sich dann wieder, wo verläuft die Grenze? Passiert es dann irgendwann mal, dass, keine Ahnung, wenn ich eine Kurzgeschichte schreibe, dass dann auf einmal die Erbinnen und Erben von Virginia Woolf an meiner Türe klopfen und sagen, du hast hier aber Mrs. Dalloway verarbeitet. Ja. Das ist so ein ähnlicher Ton.
Ja.
Du hauchst zu sehr in der Stimme, du klingst wie Billie Eilish, das hast du bestimmt geklaut. Simon, wie ist es denn, ich frage dich mal als Theaterregisseurin, weil also das ist ja eine große Frage jetzt gerade, diese KI-generierte Sache, gibt es in der Musik, im Film, in so vielen Künsten, ich habe das Gefühl, in der Bühnenkunst, Tanz, Performance, Theater, ist es vielleicht nicht so ein großes Problem, weil das ist live, das ist physisch?
Ja, also ich glaube, bis wir durch so SchauspielerInnen auf der Bühne oder wir als Performance-Künstlerin durch irgendwelche tanzenden Hologramme ersetzt werden, das wird noch eine Weile dauern. Aber auch ums Theater sind ja ganz viele eben andere Berufe drumherum. Ja? Auch wir arbeiten ja mit MusikerInnen, mit AutorInnen. Für viele Leute, die ist ja auch Theatermusik, also für viele MusikerInnen ist Theatermusik ja auch eine wichtige Einnahmequelle, um dann die andere Musik zu machen, die sie eben unabhängig von so einem Betrieb, einem Geförderten wie dem Theater machen können. Und ich bin mir sicher, dass das da auch ein Thema ist, ja, wo ich schon weiß, dass es irgendwie wichtig ist für Übersetzerinnen, also vor allem diejenigen, die Übertitel für Theaterstücke oder in der Oper erstellen, dass die das tatsächlich schon merken, dass es da auch einen Zugriff auf KI gibt. Und tatsächlich ist es so ein bisschen, wenn ich auch anknüpfe an das, was wir gerade so gesagt haben, es gibt ja auch so, technischer Fortschritt bedeutet ja immer auch so Zugänglichkeit. Also die Möglichkeit, dass eben junge Leute zu Hause in ihren Zimmern ihre Kreativität entdecken und was ausprobieren, die wächst einfach. Und gleichzeitig erinnert mich das so ein bisschen alles an so Diskussionen von im Bereich von elektronischer Musik und wo es dann eben so hieß, ja, aber klar, ist irgendwie eine Person mit einem Mischpult, kostet den Club weniger als eine ganze Band und deswegen wird das eben so Bandkultur zerstören oder so.
Und gleichzeitig dann auch wieder, wenn diese Person dann aus irgendeinem ein Loop von Kool & The Gang irgendwie verwendet, so ein kleines Stück und daraus einen ganz eigenen Song macht, ist das dann Zitat, ist das dann Fair Use oder ist das ein Plagiat? Und ich glaube, wir sind gerade an einem super interessanten Moment, in dem das einfach auch neu abgesteckt wird. Ich glaube auch die Rechtsprechung in den USA, wo eben das ja bisher meistens irgendwie vor Gericht kam, die ist überhaupt noch nicht so weit, die kann das noch gar nicht abbilden. Und deswegen ist eigentlich jetzt genau der Punkt, wo es interessant wird und wo auch dieser Freiraum ist, das zu definieren.
Was würdet ihr denn sagen, wer ist der Adressat auch von solchen Fragen? Also der Brief jetzt von diesen vielen Musikerinnen und Musikern, der richtet sich ja an die Streaming-Plattform, an die Politik, an die Plattenfirmen. Joachim, du hast dich sehr viel mit Musik beschäftigt. Was würdest du sagen? Wer ist da gefragt? Also sind wir alle dann letztlich gefragt?
Man könnte ja sogar sagen, auch das Publikum ist hier angesprochen. Und dem Publikum wird die Frage gestellt, duldet ihr das? Findet ihr das lustig? Würdet ihr eine App kaufen, die euch Möglichkeit gibt, mit der Stimme von Rihanna oder Johnny Cash ein Geburtstagslied für eure Mama zu singen oder so? Also ich glaube auch, das geht auch an die Konsumentinnen und Konsumenten.
Wie ist es für euch, wenn ihr jetzt KI-Musik hört, so rein KI-generierte Musik, ist es für euch lustig? Ist es furchtbar? Ist es auch schön?
Also ich mag an dieser Stelle zugeben, dass ich Rihanna singt Wonderboy gerade sehr schön fand. Und da bei mir einiges irgendwie losgegangen ist im Kopf auch. Ne? Oh. Was bedeutet irgendwie, wie genreübergreifend zu sein? Was erwartet man von wem? Und gleichzeitig ist ja unabhängig davon, was man irgendwie als Künstlerin verdient. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand meine Stimme einen Text lesen lässt, hinter dem ich nicht stehe oder mich mit einer Kunst assoziiert, die überhaupt nicht meins ist. Also es gibt ja schon auch so eine Verbindung von Künstlerinnen und ich hoffe, das geht auch für diese Kategorie Künstlerin mit einer Verbindung zum eigenen Werk und Ausdruck. Und mir würde es vielleicht manchmal so Bauchschmerz machen. Oder das ist, wo ich auch so denke, okay, wenn Rihanna das nicht mag, dann darf ich es auch nicht mögen.
Also es gibt eine Sprecherin in den USA, die hat vor 2 Jahren TikTok verklagt, weil TikTok ihre Stimme genommen hat und mit deren andere Texte einsprechen hat lassen. Und die hat zwar nicht vor Gericht Recht bekommen, aber TikTok hat sich mit ihr außergerichtlich geeinigt, haben ihr also quasi sozusagen Recht gegeben. Also ein bisschen ein Einsehen ist vielleicht noch auf Seiten der Technologiefirmen auch noch da. Oder es schmilzt gerade hinweg. Who knows?
Wer weiß, weil wir es dann immer schön finden, wenn wir dann doch Rihanna hören, egal was sie singt. Vielleicht. Ja, eine große Frage, über die wir natürlich noch ganz viel sprechen werden. Und ich danke euch für eure Gedanken zu diesem Stand der KI-Revolution. Simon Dedeajevi und Joachim Henschel. Und gleich beschäftigen wir uns mit einem ganz anderen Thema. Wir sprechen über Fußball und gehen einfach mal mit in die Chefetage von einem großen Profi-Fußballclub. Wie funktioniert ein Profi-Fußballclub? Also jetzt nicht nur sportlich, sondern als Unternehmen mit sehr viel Geld. Es gibt eine neue Doku, die ziemlich viele Einblicke liefert, und zwar in die Welt des ersten FC Union Berlin. Mehrere Jahre lang wurde der Verein begleitet, ich glaube so 2 bis 3, und zwar auf sämtlichen Ebenen. Man kriegt mit, wie da darüber diskutiert wird, wie ein neues Logo fürs Trikot entsteht oder wie Wäsche für die Spieler gewaschen werden, wie neue Sponsoring-Verträge mit Adidas geschlossen werden oder auch, wie die Interviews mit den Medien organisiert werden.
Eine halbe Stunde vorm Spiel ist dann, dass der Trainer immer rausgeht bei Sky, das heute zusammen mit Lothar Matthäus. Und on top gibt es heute sogar nochmal den Presi auch draußen auf dem Feld. Der geht heute auch nochmal zu Sky, und das sind jetzt quasi so die Sachen, die ich vorm Spiel mache.
Wann geht der Presi?
Der Presi ist 20 Minuten vor Anpfiff geht der raus.
Viel Spaß!
So, der nächste bitte. Ja, wir gehen.
Ja, und so ist man dabei 2 Stunden lang bei der Arbeit in diesem Unternehmen. Die besten aller Tage, so heißt dieser Film, läuft seit gestern in den Kinos, und ich spreche drüber mit Simon Dedeajevi und Joachim Henschel, unsere Gäste heute. Simon, du hast gesagt, du möchtest gerne über diese Doku sprechen.
Ja.
Du bist vielleicht kein Fußballfan, würde ich schätzen. Vielleicht doch. Aber sag mir, was bleibt dir hängen? Was hast du am meisten mitgenommen von dieser Doku? Vielleicht als Fan, vielleicht auch nicht als Fan.
Okay, sehr schön. Dann lassen wir das doch einfach mal offen. Ich habe mitgenommen, Menschen bei der Arbeit, und wenn ich jetzt als Nicht-Fußballfan spreche oder als jemand, der beruflich in so einem ganz anderen Bereich unterwegs ist, da war ich wirklich beeindruckt davon, was man irgendwie an so ruhigen Tönen, an Organisationstätigkeiten mitkriegt und was das für eine schöne Auswahl eigentlich ist, im Buch für diesen Film, dass man so sagt, okay, wir gehen eben nicht auf die großen Emotionen, die der Fußball uns sowieso liefert und die Massenereignisse uns liefern, sondern wir schauen genau dahin, wo eben nicht die Massen sind, sondern wo eben Leute mit Fleiß und Leidenschaft und hoher Konzentration eine sehr, sehr sensible Maschine am Laufen halten,
ja,
mit allen Fragen und Zweifeln, die sie auch mitbringen.
Und ich glaube, man kriegt schon vieles mit, was man sonst vielleicht, auch wenn man Fußballfan ist, nicht so weiß. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Joachim? Was ist dir so hängen geblieben, wo du sagst, wow, das wusste ich nicht, dass ein Verein so funktioniert?
Also was bei mir am meisten hängen geblieben ist, tut mir leid, ist die interessante Erkenntnis, als dann gefragt wird, wie schaffen eigentlich diese Ultras die Pyrotechnik ins Stadion zu bekommen, weil die werden noch gefilzt am Eingang, als dann dieser Mann von der Union Berlin dann andeutet, dass sie das quasi in Körperöffnungen ins Stadion schmuggeln, also dass sich Ultras quasi Pyrotechnik in den Hintern schieben, bevor sie zum Fußball gehen, das wusste ich vorher nicht.
Ja.
Ansonsten, was mir besonders gut gefallen hat, war, und das geht, das knüpft da an, weil sonst ist es doch oft so, dass wenn so Fußball, es ist immer so ein tolles Ding, zum Beispiel das Sommermärchen von Sönke Wortmann,
ja,
da ist doch immer, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, auch die Regisseure, und meistens sind es ja Männer, geilen sich auch so ein bisschen daran auf, dass sie so in die Kabine dürfen, so dieses Männerbündlerische, was da oft dahinter ist. Und das ist hier natürlich allein deswegen ganz anders, weil Anne-Kathrin Händel natürlich sie kommt da auch tatsächlich auch so ein bisschen als Nichtwissende rein und bekennt sich auch so dazu. Also sie stellt auch wirklich vor der Kamera absichtlich, möchte man fast sagen, dumme Fragen in Anführungszeichen. Und dadurch erfährt man wirklich wahnsinnig viel. Weil sie manchmal auch sagt, ich habe das jetzt gerade nicht verstanden. Und einmal sagt der Präsident ja, glaube ich, sogar zu ihr, sie haben wohl nicht richtig zugehört, oder? Also das ist das Tolle, dass diese Checker-Atmosphäre, dieses I'm with the band, ich reibe mich an den schwitzenden Körpern muskulöser Bundesligaspieler. Das fällt hier völlig weg.
Ja.
Und das ist sowas Erleichterndes. Das nimmt diesen ganzen Film sowas von so einer Verkrampftheit, was viele andere Sportdokus haben.
Ja.
Finde ich super.
Das kann ich total verstehen. Und gleichzeitig frage ich mich aber, weil ich habe in dem Film so das Gefühl, vielleicht jetzt nicht diese Männerbilder und so, ne, aber die sind alle so sympathisch. Die sind ja alle irgendwie nett, habe ich das Gefühl. Und man kann ja den Verein nur mögen, nachdem man diesen Film geguckt hat. Oder?
Also
ich weiß nicht. Also so geht es mir. Diese Menschen, wie die, aber die identifizieren sich damit. Es geht um so Dinge wie Solidarität, so sagt dann der Präsident. Solidarität, dieses Wort nehme ich gerne in den Mund. Und man glaubt es ihm auch. Also das ist ja auch, vielleicht ist das ja auch gut, aber so ein bisschen habe ich mich dann trotzdem gefragt, okay, wenn das jetzt nicht so ein Männerding, aber es ist auch ein bisschen, ja, halt auch sehr, sehr freundlich und sehr sympathisch alles. Ist das die richtige Haltung so als Doku-Filmemacherin oder fehlt da vielleicht ein bisschen Distanz und Kritik?
Distanz und kritisches Hinterfragen und auch ein Herausfordern der InterviewpartnerInnen. Ja, hätte ich mir auch mehr gewünscht. Auf der anderen Seite macht genau das, diese Darstellung, also das sind Leute wie du und ich, die leben halt so für diesen Verein und die machen ihren Job und die sind so auf Augenhöhe die ganze Zeit mit dir, eben nicht, ne? Diese Helden und diejenigen, die nah an den Helden dran sind. Und für mich hebt das halt diesen ganzen Fußballzirkus so ein bisschen vom Sockel. Und das ist eigentlich die Kritik, die ich in der Erzählweise oder so sehe. Dass eigentlich, wenn du da reinkommst und du denkst, du erwartest sowas, also dieses vom Sommermärchen ist mir eigentlich hauptsächlich noch in Erinnerung, ja, Klinsmann, da brennt der Baum und diese schrecklichen Ansprachen in der Kabine und alles geht irgendwie auf so Härte und Wucht und du sitzt da und denkst so, okay, das sind auch alles irgendwelche krassen Leute mit krassen Fähigkeiten, an die man nicht rankommt und die haben so dieses gewisse, eine gewisse Kraft, die ich nie habe und die sind irgendwie besonders. Und dann irgendwie zu erzählen, dass so ein Verein am Laufen gehalten wird, einfach von Leuten, die da eben so arbeiten und Sachen machen und dass das irgendwie mit zarter und so, dass so Spiel- und Trainingsszenen mit so zarter Klaviermusik unterlegt sind und mit einem brachialen Kinosound.
Gespielt von Flake von Rammstein übrigens.
Ja,
der spielt das Klavier.
Aha.
Habe ich gelesen irgendwo.
Siehst du, so weit bin ich gar nicht gekommen in meiner Recherche.
Das heißt, die Frage, oder genau, sagt Joachim.
Also wenn überhaupt, ich meine, es ist natürlich immer, ich glaube, dass der Film so, wie er ist, genauso sein soll. Ich glaube, dass vieles, was wir jetzt daran kritisieren oder so, oder an dem wir vielleicht rumzupfen, dass die Regisseurin, dass der das völlig bewusst war, weil man kann es einfach auch nicht allen recht machen, das ist völlig klar. Was mich am meisten so ein bisschen leicht, also wo ich so ein bisschen, wie soll man sagen, Bauchgrimm bekam, war, dass natürlich Union Berlin in diesem Film eigentlich auch so das Proto-Beispiel gegen das gezeigt wird, was man dem Profifußball heutzutage so vorwirft. Das ist alles relativ familiär. Wie du auch schon gesagt hast, die sind alle nett. Da sind Leute, die auch mit Überzeugung arbeiten oder auch dann diese eine Frau, diese Teammanagerin, die zum Beispiel an einer Stelle sagt, ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Mir geht es darum, diese ganzen Sachen, die irgendwie, was war die Fernsehtechnikerin in der DDR, weil die Eltern nicht wollten, dass sie körperlich arbeitet. Und dann, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Aber natürlich muss man auch sagen, es ist natürlich auch eine Utopie und es ist natürlich, es täuscht natürlich auch so ein bisschen. Und dann dieses, zum Beispiel, es gibt ja eine Szene, wo ein Spieler dann zu Hoffenheim geht. Ein Spieler wird an Hoffenheim verkauft und alle weinen und ausgerechnet Hoffenheim, was ja so im Prinzip so eine Art sagt man,
Gegenmodell.
Also so ein Retortenclub so ein bisschen ist. Und dann sagt doch auch diese Pressesprecherin, die ja quasi eigentlich so ein bisschen die Hauptdarstellerin oder Hauptfigur, eine der großen Hauptfiguren des Films ist, ich würde nie, selbst wenn die mir das doppelte Geld oder das dreifache Geld, ich würde nie irgendwie zu Wolfsburg gehen und so weiter. Und da muss man halt leider sagen, das ist natürlich. Und gerade auch vor dem Hintergrund dieser, das war ja auch in den letzten Wochen eine interessante Nachricht, als der Deutsche Fußballbund gesagt hat, wir hören auf, also wir zerreißen oder wir sind ab sofort, lass uns von Nike ausstatten, weil Nike hat die doppelte Summe gefordert und auf einmal gab es ja eine riesen Diskussion. Der deutsche Fußball hängt doch quasi vom Geburtskanal her mit Adidas zusammen. Wie können die das machen? Wie können die nur aufs Geld setzen? Aber das ist einfach die Realität. Und das wird bei Union Berlin tatsächlich, ist das natürlich auch ein Faktor. Das wird so ein bisschen wegidealisiert.
Ja, genau. Also es gibt weder irgendeine Kritik, also auch keine offensichtliche Kritik am Spektakel, ne? Oder eben an den kapitalistischen Strukturen dahinter, an diesen verrückten, wahnsinnigen Summen, die eben Profifußball bedeutet. Die ist nicht da. Und gleichzeitig, es hat ja auch immer was damit zu tun, was man erwartet, weil diese Sportfilme oder auch Bandfilme oder so, die sind ja immer auch Imagefilme. Und dann ist für mich oft die Frage, wie wollen sie sich denn verkaufen? Was wollen sie denn rausstellen? Also entweder die Bands, Clubs, whatever, die hinter diesen Sachen stehen oder auch die Regisseurinnen mit Distanz, die Dokumentation machen. Und dann ist es mir wesentlich sympathischer noch, eben diese Zeit, diese Seite zu zeigen, als eben in diese andere Richtung zu gehen und zu sagen, wir zeigen jetzt, wie geil und wie stark und wie stolz wir sind.
Und das Schöne ist, dass es hier absolut. Halt auch so, dass es so glaubwürdig ist, ne? Es ist halt auch glaubwürdig. Also es wirkt nicht wie so ein. Es ist gut erzählt und es ist auch glaubwürdig. Ich möchte zum Schluss noch einen kleinen Ton spielen, den ich, das ist eine meiner Lieblingsstellen in diesem ganzen Film, das habe ich nämlich noch nie gehört, von irgendeinem Profi-Fußball-Vertretungsmenschen. Wir hören mal.
Also seit 3 Jahren sagt mir Christian, ja, es wird aber auch irgendwann wieder schlechtere Phasen geben. Mhm. Und das klingt total bescheuert, aber ich möchte gerne mal wieder eine schlechte Phase haben. Mir geht dieses ganze Positive und und alles ist supi und alle freuen sich und Union so toll und das geht mir voll auf den Sack. Ich möchte gerne mal wieder eine Kontroverse haben. Ich möchte gerne mal wieder, dass die Leute miteinander streiten oder miteinander diskutieren.
Das ist doch mal ein Ton, oder? Von der Leiterin der Kommunikation und Marketingabteilung von Union, die hat keinen Bock auf dieses ständige, ach Mensch, alle finden Union so toll.
Und der sogenannte Fußballgott, der hat sie ja auch erhört in der Folgesaison.
Ja, und das ist aber, natürlich hat das auch einen komischen Beigeschmack, ne? Wenn man halt irgendwie bedenkt, was es einfach für Missstände generell im Fußball gibt und im Profisport.
Ja.
Und dass wir im Grunde über Menschenhandel reden müssen. Oder wenn ich, je älter ich werde, und ne, also das waren so Fußballer, die da auf dem Platz stehen, von denen man, finde ich, sehr schönerweise sehr wenig sieht. Als ich Kind war, waren das irgendwie so Helden. Und jetzt könnten die fast meine Kinder sein. Mhm. Und ich bin halt so, oh Mensch, passt doch ein bisschen auf die Buben auf.
Ja,
so.
Ja.
Und in dem Sinne, dass man halt irgendwie aus so einem anderen Blick heraus irgendwie so merkt, so, oh wow, wir werden da eigentlich so Körper verkauft und geschunden für eben dieses Spektakel. Und dann hat man nämlich eigentlich, wenn man aus der Brille guckt, hat man die Leute, die da so nett Sachen erzählen, sind eben die, die im Hintergrund agieren und den jungen Leuten da sagen, was sie so zu sagen haben. Ich habe jetzt nicht so viel Mitleid mit so Fußballmillionären, aber trotzdem ist es strukturell ein Thema.
Total.
Absolut.
Und die Kontroversen und Diskussionen, die kann man auf jeden Fall führen. Schön, dass sie das so anspricht. Die Besten aller Tage, so heißt dieser Film, gemacht von Anne-Kathrin Händel. Der läuft seit dieser Woche in den Kinos und haben wir drüber gesprochen hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Und gleich sprechen wir über eine Musiklegende, die wir, glaube ich, alle drei schon mal gefeiert haben früher. Heute immer noch. Sprechen wir gleich mehr über den Tod von Kurt Cobain, heute vor 30 Jahren. Wir spulen jetzt die Zeit zurück, genau 30 Jahre, als das hier der große Soundtrack war für junge Leute, die damals nicht einverstanden waren mit der Welt. Ja, Nirvana, die Grunge-Band schlechthin, die Stimme einer verlorenen Jugend, wie es damals immer wieder hieß. Viel dagegen sein, nicht mitmachen wollen bei Spaßgesellschaft, Konsumgesellschaft, aber auch nicht in der Welt der Rockstars, der Macho-Rockstars. Nirvana galt als wütend, subversiv, aber auch als verletzlich, echt. Heute, vor genau 30 Jahren, ist der Höhepunkt sozusagen dieser Grunge-Ära zu Ende gegangen. Da hat Kurt Cobain sich das Leben genommen. Und wir schauen mal, was uns diese Musik von damals, diese Haltung von damals, heute noch erzählt. Machen wir zusammen mit Joachim Enschel und Simone Dede Ayivi, unsere Gäste heute im Popkultur-Wochentalk. Wir sind ja alle so ein bisschen unterschiedlich alt. Erinnert ihr euch denn an den 5. April 94, als Cobain gestorben ist? War das ein Tag für euch?
Ich erinnere mich deswegen, weil 3 Wochen vorher hätte Nirvana eigentlich in der Sporthalle in Böblingen spielen sollen. Und 2 Freunde und ich, wir hatten Karten und sind da hingefahren, weil damals, natürlich muss man immer sagen, also lange vor dem Internet hat man oft dann nicht mitbekommen, wenn ein Konzert abgesagt wurde. Und wir kamen dann da an und waren schon voller Vorfreude und alles war dunkel und der Parkplatz war leer. Wir waren, glaube ich, die Einzigen, die nicht mitbekommen hatten, dass er nach dieser Überdosis in Rom wieder zurück nach Amerika geflogen ist und der Rest der Tour abgesagt war. Und 3 Wochen später war ich dann bei meiner damaligen Freundin in Weimar und habe irgendwie mit meiner Mutter telefoniert. Und meine Mutter sagte, du hast doch noch diese Nirvana-Karte neulich da von Böblingen, was verschoben wurde. Ich sage, ja, die habe ich noch mal. Die kannst du zurückgeben. Der ist tot, der wird nicht mehr spielen.
Aha, okay, so hast du das erfahren.
Ja.
Ja. Simon, hat dir Grunge damals was bedeutet? Hast du damit was verbunden?
Ja, nicht mit 12. Ne?
Ja.
Also ich war 94, da war ich 12. Aber quasi mit dem Tod von Kurt Cobain und allem, was irgendwie eben danach popkulturell passiert ist und wie dann eben Teenager rangeführt werden als an Musik und auch den Kultstatus, den er dann erlangt hat. Und das habe ich durchaus mitgekriegt und das hatte auch eine Bedeutung für mich als wütender und trauriger Teenager, auf jeden Fall.
Mhm. Mir ging es tatsächlich genauso. Also ich war damals 13 und das war meine erste CD, die ich mir damals mit 13 gekauft habe, eine Nirvana-CD, kurz bevor Kurt Cobain gestorben ist. Also für mich war das damals auch, selbst so als Junger, irgendwie konnte ich da viel mit anfangen, mit dieser Zerbrechlichkeit und Wut gleichzeitig. Ich finde, die Frage, die man sich ja heute dann viel stellt, ist es gut gealtert? Ist es heute immer noch Musik, die uns was gibt, mit der wir was anfangen können? Oder passiert ja auch manchmal, wo man dann 30 Jahre später sagt, oh Gott, nee, dass ich das damals irgendwie toll fand, das kann ich heute gar nicht mehr verstehen.
Das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, was wäre, wenn. Ich glaube, ehrlich gesagt, im Fall von Kurt Cobain und Nirvana ist es schon zu einem großen Teil, und es ist ja auch in Ordnung, das ist ja jetzt nicht irgendwie dann eine falsche Warnung, ist es seine Persönlichkeit, die immer noch auf diese Sachen draufstrahlt und die man da raushört, weil man erinnert sich ja auch an die Videos, an diese Live-Auftritte, und es ist schon, es hieß ja damals, es ist so eine Jugendbewegung, die aus Seattle oder aus Olympia, Washington irgendwie kommt, Grunge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch zu dieser Zeit damals, also ich war Anfang 20, als diese Sachen rauskamen, der Rest von, also diesen anderen Bands, Soundgarden oder die Stone Temple Pilots oder wen gab es denn da noch? Auch Pearl Jam. Das fanden wir alles furchtbar. Das hat sich gar nicht so deutlich unterschieden von dem anderen Alternative Rock, den es damals gab. Und auch diese Typen waren nicht so anders als diese ewigen Rocker. Also mit ihren Ziegenbärten und ihren langen Haaren und auch so tendenziell muskulös. Ganz ehrlich, für mich waren das damals Leute, die haben mich eher abgeschreckt. Ich wollte nicht so sein, ich war nicht so. Aber Kurt Cobain war das schon so eine singuläre Person. Einfach tatsächlich dieses leicht hybride, diese struppigen blonden Haare, dieses Zerbrechliche und auch so dieses ein bisschen Lustlose, man dachte damals, ja, das ist vielleicht auch eine Pose, aber man hat ja auch gemerkt, also das durchdringt ja auch die ganze Zeit sein Schaffen und seine Bühnenpräsenz. Und ich muss schon sagen, diese Besonderheit von dieser Person, eben in dieser historischen Zeit, das scheint für mich da immer noch durch und wertet für mich auch heute noch diese Musik auf.
Auch im Vergleich zu den anderen Grunge-Bands.
Unbedingt.
Simon, wie ist das für dich? Das ist ja auch, Kurt Cobain ist ja auch immer wieder, also auch das Feministische wird ihm gerne so nahegelegt, ne? Weil er gerne, hat er auch immer wieder gesagt, dass er ist nicht schwul, aber er wäre gerne schwul und das hat er gerne auch gesagt, um dann halt andere Rocker irgendwie zu ärgern oder sowas. Hast du das damals auch so empfunden?
Damals habe ich es nicht so empfunden und damals musste ich auch erstmal von diesem, von dem melancholischen, dem traurigen, verletzlichen, das auch im Crunch drin lag. Ich musste davon erstmal weg, ne? Also ich bin dann erstmal in so Underground-Punk, Hardcore-Scenes irgendwie, also dann standen eher so die Bad Brains auf meiner Playlist oder so, ne? Also auch ein Weg, das ja auch ganz interessant ist, den ja auch Kurt Cobain erstmal gegangen ist oder wo ich dann später, und da kam mir dann wieder, in meinen 20ern dann so festgestellt habe, ganz viele der Bands, die ich irgendwie erstmal mochte, dann irgendwie so ein bisschen als so kleiner, harter Punk-Snob davon weggekommen bin, zu merken, interessant, diese Bands, die hatten diesen Weg halt einfach schon ein Jahrzehnt vor mir. Also die haben damals die gleiche Musik gehört, die ich dann in den 90ern gehört habe und daraus das entwickelt, was sie dann eben gemacht haben. Und das war dann nochmal so ein Dreh, wo dann auch Nirvana wieder zurück in mein Leben und auf meinen Plattenteller gefunden haben. Und dann eben auch nochmal mitzukriegen, dass es eben feministische Aussagen von Kurt Cobain gab, wo man so denkt, die sind heute wesentlich normaler. Aber wenn ich mir so überlege, wie ich die 90er erlebt habe und was da sonst noch so passiert ist, dann ist das vor seiner Zeit im Grunde.
Ja.
Er war ja damals auch schon, er hat ja auch irgendwie Bands wie Bikini Kill und so weiter, die man damals, also zumindest in Deutschland hat man die zu dieser Zeit noch nicht gekannt, diese sogenannten Riot Girls, was ja am Ende auch die viel, viel interessantere Bewegung war. Da war ja viel, viel mehr, also Grunge war ja, nur weil man fragt sich auch immer, was war das für eine politische Zeit, irgendwie so eine Zeit der Starre in den USA, George Bush Senior als Präsident, aber so wahnsinnig viel Politik war ja da am Ende gar nicht drin. Aber das, was eben Kurt Cobain, der dann irgendwie war, dann ist nicht Smells Like Teen Spirit, ist das nicht sogar diesen Graffiti gewesen von Kathleen Hanna, von Bikini Kill, was sie in seiner WG irgendwie an die Wand gesprüht hatte. Ja. Da muss man, das war wirklich richtig interessant. Da ist ja auch, also so wie Grunge eigentlich auch irgendwie versuppt ist, es so einen komischen Alternative Rock, was aus der Riot Girl Bewegung geworden ist, in vielen verschiedenen und auch in vielen verschiedenen Ländern. Also das ist am Ende ja viel, viel interessanter. Und das hat Kurt Cobain damals auch schon gewusst.
Ja. Und die ganzen Grunge Revivals, habe ich auch das Gefühl, sind viel mehr Frauen. Die Rivals, die es jetzt gab in den letzten Jahren immer wieder, hatte ich so das Gefühl, es sind ganz viele dann Bands, in denen Frauen spielen, viel mehr als es damals der Fall war, oder damals waren sie dann vielleicht auch einfach nicht so bekannt.
Ich habe noch eine Frage, die mir die ganze Zeit so, Joachim, deine Nirvana-Karte, was ist mit der passiert?
Ich war damals Student und brauchte das Geld und habe sie bei Rimpo-Schallplatten in Tübingen wieder umgetauscht. Ich habe aber vorher eine Farbkopie gemacht im Copyshop und die habe ich noch.
Oh wow, ja.
Ja, die Geschichte.
39 D-Mark.
39 D-Mark. Ja, okay. Hat man damals bekommen. Heute bestimmt wären es noch viel mehr. Was ich spannend finde, ist auch diese, also ich habe mich damals damit identifiziert und finde es irgendwie spannend, weil das damals ja schon so ein Weltschmerz war auch, den man, glaube ich, damit zum Ausdruck gebracht hat, dieses Unzufriedensein, wo wir auch schon gesprochen haben. In so einer Welt, wenn man heute zurückblickt, wenn ich auf die 90er gucke, war vieles so viel unschlimmer, also so viel mehr in Ordnung, als es heute ist. Und ich frage mich, ist das, also wäre das eine Musik, die eigentlich ins Heute besonders gut passt oder vielleicht auch gar nicht passt? Ich habe mich gefragt, wie viel Grunge-ähnliche Vibes gibt es sozusagen in der Musikszene gerade? Weltschmerz gibt es vielleicht gar nicht so viel? Oder wie seht ihr das?
Also man muss, das ist auch was, wenn man es von heute aus betrachtet, fällt einem das nicht so auf, aber in den frühen 90er Jahren so explizit über Depressionen, psychische Erkrankungen zu sprechen und das zu thematisieren, hat ja auch nicht so direkt viel drüber gesprochen, wie Kurt Cobain das damals macht, das war wirklich sehr, 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 sehr unüblich. Diesen ganzen Diskurs über Mental Health, wie man heute schlagwortmäßig sagt, den gab es damals noch nicht. Insofern muss man sagen, er ist dem auch damals weit voraus gewesen. Und das ist für mich heute, wenn man, keine Ahnung, so eine das neue Album der Sängerin, Rapperin Paula Hartmann hat wahrscheinlich sehr, sehr viel von Kurt Cobain in sich und viel, viel mehr als der Rap oder die Sachen aus dieser Zeit.
Aber es ist weniger existenzialistisch vielleicht dann heute. Heute spricht man drüber und auch im Pop, aber es ist nicht so, dass man so sehr daran zugrunde geht vielleicht.
Ich weiß es gar nicht. Und ich glaube auch, dass, also es passieren ja noch andere Dinge, die dazu führen, dass Musik sich verändert. Ne? Das hat irgendwie ja nicht nur mit so einem gewissen Zeitgeist und Lebensgefühl zu tun, sondern auch mit technischen Entwicklungen, über die wir auch vorhin schon gesprochen haben und so weiter. Ja. Aber ich finde bei dieser Frage, ne, ob Kurt Cobain oder ob Nirvana, wie sind die eigentlich gealtert oder warum sagen die uns heute noch so viel, dann hat das wirklich damit was zu tun, dass eben das so vor seiner Zeit war, dass das alles noch aktuell ist und jetzt eigentlich auch auf der Höhe des Diskurses. Und das ist was ich so festhalten würde. Und dann höre ich jetzt einfach auch anders Musik oder so. Ich spüre auch nach wie vor viel Wut und viel Schmerz. Aber die Wut und Schmerz von Teenagern und das sich nicht verstanden fühlen und das ausgeliefert sein und machtlos sein, das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Und da glaube ich, dass eben junge Leute heute mit anderen Sorgen da dran gehen. Auf der anderen Seite sehe ich sehr viele, also zumindest in Berlin, sehr viele Nirvana-T-Shirts an sehr jungen Leuten auf der Straße und hatte auch schon mal irgendwie so den Impuls, dass ich in so einer Gruppe stand und dachte so, soll ich ihnen sagen, dass Kurt Cobain tot ist? Aber das ist, was halt total albern ist, weil natürlich wissen sie das, aber was einfach dann diese Beobachtungen sind von, was kann euch das jetzt eigentlich erzählen? Weil dieses T-Shirt mit dem Smiley, das hatte ich auch.
Ja, ja.
Vor allem, ich glaube, Musik ist heute nicht mehr das Medium, um sowas zu transportieren. Ich glaube, dass heute eher Influencerinnen und Influencer oder Podcasts oder irgendwelche anderen TikTok-Videos, das soll jetzt nicht so kulturpessimistisch klingen, ganz im Gegenteil. Ja. Ich glaube aber nicht mehr, dass die Musik nicht mehr diese Transportfähigkeit für Messages und Gefühle hat, wie sie damals einfach das hatte.
Und sie ist nicht mehr so identitätsstiftend, weil es ja einfach was anderes ist, ob du halt eine begrenzte Plattensammlung in deiner Wohnung hast, in der du irgendwie deine paar Mark, die du besitzt, in die investiert sind, oder ob dir einfach offen steht, alles zu hören und alles zu streamen und da drin auch so zu switchen und damit dich auch mit mehreren Bands ganz offen identifizieren zu können.
Und trotzdem können wir ziemlich viel nochmal rausfinden, wenn wir uns mit mit dem beschäftigen, was damals eben so groß war mit Kurt Cobain, der heute vor 30 Jahren sich das Leben genommen hat. Haben wir besprochen hier mit Simone Dede-Ayivi, Theaterregisseurin, und Joachim Menschel, Kulturjournalist, die beide unsere Gäste waren heute hier im Popkultur-Wochentalk. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und für eure wunderbaren Gedanken hier.
Danke dir.
Sehr gern. Unser Popkultur-Wochentalk erscheint immer freitags, immer mit zwei Gästen und Zeit, über Popkultur-Themen und Phänomene zu sprechen, die sonst vielleicht gerne mal untergehen. Immer zu hören, natürlich hier bei uns im Kompressor-Podcast.